Kottbusser Podcast, Kutscher putzt den Kottbusser Podcast, Kutschkast.
Hey, schön, dass ihr den Kottbusser Podcast Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Kottbusser und Kottbusserin. Wie ihr gerade schon merkt, ich begrüße euch diesmal nicht ganz so euphorisch wie sonst. Und das hat auch einen Grund. In der heutigen Folge geht es um die Bombardierung von Cottbus am 15. Februar 1945. In dieser Folge wird es nicht so lustig zugehen wie in den Folgen davor. Das ist aber dem Thema, denke ich, auch ganz angemessen. Wir werden mit einem Zeitzeugen sprechen und unsere heutigen Gäste sind Robert Büschel. Hallo Robert.
Hallöchen.
Und unser Zeitzeuge Joachim Rode.
Hallo.
Unser Oberbürgermeister Holger Kelch ist heute natürlich auch dabei.
Hallo in die Runde.
Ich hätte vorab gleich mal eine Frage an dich, Robert. Nun richtet sich unser Podcast ja an die jüngere Generation, an die jüngeren Leute, die alle Cottbus 1945 nicht so kennen. Kannst du uns vielleicht mal so ein kleines Bild mit Worten malen, wie man sich denn die Stadt zum 15.02.1945 vorstellen kann?
Ja, das ist heute oftmals ein bisschen schwierig, wenn man dann die Bilder nicht vor sich hat. Aber es gibt natürlich prägnante Orte, die es damals auch schon gab. Das Staatstheater als ganz zentralen Ort der Stadtgeschichte. Der Altmarkt existierte nicht in dieser Fassung, sondern dort befand sich das alte Rathaus darauf. Ein mittelalterlicher Bau, der praktisch in den letzten Kriegstagen verschwunden ist. Die Straßenbahn fuhr durch die Spremberger Straße. Das Karl-Thiem-Klinikum bestand bereits. Also das sind vielleicht so die wichtigsten Eckpunkte und Orte, die wir so in Cottbus haben zu dieser Zeit. Aber es verändert sich natürlich viel seit 1945. Es gibt viele Veränderungswellen. Einerseits der Krieg natürlich, der für Veränderung sorgt. Dann aber auch die Zeit der DDR, der Wiederaufbau und natürlich auch die Modernisierung dieser Stadt nach 1990. Also das Bild der Stadt hat sich schon erheblich verändert. Und natürlich sind auch die Menschen andere, sind andere, sicherlich auch andere Gefühle, die hier in der Stadt herrschen. Wenn wir nämlich 1945 uns die Stadt angucken, lebt die Einwohnerschaft eigentlich schon seit über 5 Jahren im Krieg. Die Männer sind verschwunden, die sind an der Front oder sind irgendwo anders eingesetzt. Große Teile oder Teile der Bevölkerung sind verschwunden. Die sind zum Beispiel die jüdische Gemeinde ist völlig ausradiert in Cottbus. Es sind Einzelschicksale, die wir hier haben, dann die auch natürlich mit dieser nationalsozialistischen Herrschaft zu tun haben. Und da gibt es ganz, ganz viele, die einfach nicht mehr hier sind. Und das Bild der Gesellschaft, das Bild der Stadt wandelt sich halt auch in diesen Jahren ganz erheblich. Und es sind manchmal so Kleinigkeiten, dass Frauen zum Beispiel die Straßenbahn lenken, weil die Männer gefehlt haben und, und. Also da gibt es ganz, ganz viel, was sich einfach auch seitdem gewandelt hat.
Robert, Sie erzählten gerade so das Bild um 45 in Cottbus und richtig über 5 Jahre Krieg waren ja schon gewesen. Ich sag mal, 45 kam ja der Krieg nun wieder auf deutschen Boden zurück, der mal ausgegangen ist mit dem 1. September, als man in die Republik Polen einmarschiert war. Und Sie erzählten auch so, wie die Menschen oder das Menschenbild sich in der Stadt geändert hat, dass eben die Juden verschwunden waren, dass selbst Frauen Männertätigkeit gemacht haben. Wie kann man denn noch baulich noch mal einmal, ich sag mal, am 14. Februar vorstellen, 1945 unsere Stadt? Und wie dann am 16. Februar? Das ist ja noch mal ein völlig anderes Bild an vielen Stellen.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass dieses Moment des 15. Februars zwar schon oft besprochen und erforscht wurde, aber tatsächlich so ein richtiger Überblick über die einzelnen zerstörten Gebäude reinbezogen auf den 15. Februar fast nicht bestehen. Man hat natürlich einzelne Orte, wie ja auch gleich Herr Rode berichten wird, von denen wir wissen, die ganz prägnant sind. Aber es gibt zum Beispiel Aussagen, die besagen uns, durch die Spremberger Straße konnte man nicht gehen, weil dort Schutt und Asche lag. Also die Gebäude waren zerstört, die Gebäude waren kaputt. Tage später brennt die Lutherkirche noch, es brennt das alte Rathaus, aber dann auch erst später. Also wir wissen nicht, zum Teil nicht zu 100%, ob diese Gebäude ausschließlich am 15. Februar kaputt gegangen sind oder im Zuge der letzten Kriegstage. Aber bei einigen ganz prägnanten Orten, wie zum Beispiel dem Bahnhof oder der Lutherkirche, die dann kaputt gegangen ist, ist das bekannt.
Das alte Rathaus am Altmarkt, das ist erst am 20. April durch die Russen kaputt gegangen. Das war nicht
genau zu
der Zeit.
Also das hatte jetzt nichts mit dem Bombenangriff zu tun, sondern ich sag mal jetzt
die
Bodentruppen, die dann, aus dem Osten hierher auf dem Weg nach Berlin, den südlichen Schwenk hier genommen haben.
Genau.
Nicht? Mhm. Ja, hat sich denn eigentlich der Bombenangriff angedeutet? Da gibt es ja auch so unterschiedliche Versionen, mal aus Sicht des Historikers. Also ich weiß ja zum Beispiel, dass die Brabak hatte ja ein großes Benzinherstellungswerk in Schwarzheide. Das war ja auch kriegswichtig gewesen. Und ich weiß auch, weil das, ja, da komme ich ja ein Stück zumindest her, dass Schwarzheide immer eingenebelt worden ist, um im Prinzip die Bombenangriffe dort, ja, dass die Bomber nicht ihre Last verlieren konnten. Und eine Geschichte ist ja, dass die wieder voll munitioniert geflogen sind, um Schwarzheide anzugreifen. Das hat man nichts gemerkt. Also die haben nicht gesehen, wo Schwarzheide ist, wo die Bomben landen konnten. Und um jetzt die Bombenlast abzuwerfen, hat man jetzt den Schwenk über Cottbus genommen und hat dort im Prinzip alles runtergelassen, was man im Prinzip gebunkert hatte in den Flugzeugen, um dann wieder den Weg zurück zu den Ausgangspunkten zu nehmen, klar, Kraftstoff zu sparen und so weiter. Ist das wahr oder ist das eine Legende, Robert? Können Sie da was sagen?
Das ist tatsächlich so, dass Cottbus nicht das Primärziel war, sondern das Primärziel schon an anderer Stelle lag und aufgrund von Wolken oder Vernebelung nicht angegriffen wurde und dann Cottbus sozusagen als Sekundärziel der Cottbuser Bahnhof fungierte. Wenn man jetzt die Frage stellt, hat sich das angedeutet, kann man die Uhr auch ein bisschen weiter zurückdrehen. Wir haben seit Oktober 1940 Fliegeralarm in Cottbus, das heißt...
Seit Oktober 40?
Genau.
Also und es wurde auch der Flugplatz schon mal bombardiert, den wir da im Westen der Stadt hatten, im Ströwitz, wurde schon bombardiert.
Also es gibt praktisch ab 40 die Nachtalarme, die aufheulen, die Sirenen und über teilweise über Stunden. Also der erste Fliegeralarm, der hier laut wird, dauert fast 3 Stunden. Und das, wenn man sich auch da in die Situation reinversetzt, der Menschen, die sich dann in den Kellern versteckt haben, in den Luftschutzkellern und gehofft haben, dass nichts passiert. Und das zieht sich dann durch bis in den Januar 1944, wo dann das erste Mal auch am Tag der Fliegeralarm aufheulte. Und das, vielleicht wird Herr Rode da nachher nochmal oder möglicherweise drauf eingehen. Man kann sich das, glaube ich, aus heutiger Sicht nicht vorstellen. Die Sirenen gehen los und alle nehmen die Beine in die Hand und versuchen, irgendwo in Sicherheit zu kommen. Und am 11. April ist dann genau das passiert, was Herr Rode gerade erzählt hat. Es fallen die ersten Bomben auf Cottbus und zwar auf die Focke-Wulf-Werke am Flugplatz. Es gibt 4 Tote, darunter 2 ausländische Arbeitskräfte, möglicherweise Zwangsarbeiter. Das ist auch hier nicht ganz klar. Und tatsächlich haben wir dann immer wieder einzelne Bombardierungen, die sich häufig dann auf die Industrieanlagen richten. Aber das sind kleinere Sachen, also kleinere, bitte nicht falsch verstehen. Es sorgt natürlich auch für Angst und Schrecken. Aber dieser große Angriff am 15. Februar, der wird tatsächlich erst wenige Minuten eigentlich vor der eigentlichen Bombardierung bekannt. Und da habe ich auch nochmal geguckt, um 11.05 Uhr setzt der erste Voralarm ein. Und eine Dreiviertelstunde später sind sozusagen die Bomber über der Stadt.
Mhm. Okay. Mhm.
Wenn ich dazu was sagen kann.
Ja, gerne, gerne.
Wie gesagt, am Vortag hatte meine Großmutter Geburtstag in Kleingaglow. Und da waren wir zu Fuß hingelaufen mit meiner Mutter, meinem Bruder, meiner Tante und meinem Cousin. Und einen Tag später mussten wir dann wieder dorthin laufen, weil der Bombenangriff war. Es war ein Donnerstag, so gegen kurz nach 23:30 hörte Mutter im Radio, wir hatten einen Blaupunkt damals. Den mussten wir nachher.
Also nicht die Goebbels-Schnauze, sondern richtig
die Goebbels-Schnauze? Nein, die hatten wir nicht. Wir hatten einen Blaupunkt. Und den mussten wir später abgeben und hatten dann so einen DDR-Volksempfänger. Und dort wurde angesagt, dass mit einem Angriff auf Cottbus zu rechnen wäre. Das war so 11:40. Und Mutter ist eine Frau, die jetzt so alt ist wie ich, damals bescheid angegangen, 2 Etagen tiefer. Sie soll ihre Tasche nehmen und in den Keller gehen, um sich zu schützen. Und mein Bruder ist hinterhergelaufen und ich war im Wohnzimmer und stand am Wohnzimmerfenster, Wohnzimmerfenster und Kinderzimmer in der Thiemstraße 131, ist genau gegenüber der Bunker. Ich habe ihn damals noch mit bauen sehen. Und dieser Bunker hatte 3 Eingänge, zur Lutherstraße, zur Weinmarktstraße Eingang und gegenüber, wo die Schule stand, da standen 3 Häuser. Und ich sehe noch, wie der Leute vom Luftschutz, Straßenpassanten dort in diesen Keller, in diesem Luftschutzbunker drängen. Und plötzlich wird es ganz dunkel und ich finde mich im Wohnzimmer mitten wieder, rappel mich hoch und will zur Wohnungstür gehen. Da kam der 2. Luftdruck und da fiel ich 2. Mal hin. Und dann kam schon meine Mutter hochgerast, um mich zu holen. Und da waren schon die ganzen Treppenhausfenster. Wir hatten ein außenliegendes Treppenhaus, also praktisch große Treppenhausfenster, lagen schon alle auf die Treppen. Und wir mussten uns da noch vorsichtig dadurch kämpfen, dass wir uns da nicht noch verletzen, und sind dann in den Keller. Die Situation in dem Keller war, links und rechts von uns die Häuser brannten. Und wie ein Wunder blieb unser Haus unversehrt. Und damals hatte man vor, oder während der Kriegszeit hatte man in den Kellern Luftschutzdurchbrüche gebaut, damit man von Keller zu Keller gehen konnte. Und diese Löcher waren nur provisorisch mit Ziegelsteine zugemacht, damit ein kleiner Abschluss ist. Und die Nachbarn von links und rechts haben dann gehämmert, um zu uns rüberzukommen in unseren Keller. Und in einem Keller von uns war eine Wäscherolle. Da hatten wir wenig Platz, nun war da allerhand los. Und es war also lange Zeit, und ein Ehepaar aus unserem Haus, die waren im Waschhaus, hatten sich dort untergestellt, und das war ein großer Fehler. Die waren sehr schwer verletzt durch Splitter. Und er hat dann zu der Zeit im Krankenwagen kam, zieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls, wir waren bis nach Mittag in dem Keller, und dann schickt uns unsere Mutter, also mein Bruder und mich, nach Kleingraglo, und wir sind dann, sie wollte dann einen Tag später nachkommen, um noch ein paar Sachen mitzubringen. Und da sind wir an der brennenden Lutherkirche vorbeigegangen, und da lag unser Toter neben dieser, wo das der Küster seine Pfarrhaus hatte, da in dem Bereich. Und war jedenfalls die Fenster und die Gardinen und waren alles auf den Bäumen, dort durch den Luftdruck hing alles geisterhaft, sah das aus. Und wir sind dann am Krankenhaus, das zog sich dann hin bis zum Krankenhausberg, die Gardinen, die da an den Bäumen hingen, ja, und so ja. Alles. Und sind dann zu meiner Oma gegangen, und die wartete schon auf uns, war ihr eine Erleichterung. Und dort erst merkte ich, und Oma hat das dann gesagt, mein Gesicht war in der Zeit so angeschwollen durch die Beinstürze, und hat dann mit kaltem Pumpenwasser mein Gesicht gekühlt. Das war die Zeit an dem Tag am 15. Februar.
Wie alt waren Sie denn damals,
Ihr Bruder? Ich bin in der erste Klasse gegangen, ich war 6,5.
6,5? Ja. Und der Bruder?
Der war 3 Jahre älter.
Wie ist denn das so als Schüler erste Klasse? Gab es noch mehr, wie soll ich sagen, schon Bombenangriffe oder angedrohte Bombenalarm?
Also, können Sie sich noch erinnern? Ich hatte es vorhin schon kurz erzählt, eigentlich durchweg Unterricht bis Weihnachten war der sowieso. Und ob Februar damals schon Ferien waren, wir waren jedenfalls zu Hause. Schon am 14. waren wir schon zu Hause, 15, und dann sind wir von Kleingraglo aus in der 20. April rum geflohen vor der Russen. Sie hörten ja schon die Front mit der Stalin-Orgel, die es da gab. Und wir sind dann erst im September wieder zur Schule gegangen.
Sie sind richtig, sag ich mal, nach dem Bombenangriff in Cottbus nach Garglo zur Oma?
Ja, und gelaufen.
Sind gar nicht mehr zurückgegangen?
Mutter hat noch was geholt, unsere Jacken, und dann sind wir los, und Mutter ist einen Tag später gekommen.
Okay. Ja. Und wohin sind Sie dann geflüchtet? Ich meine, vor den Russen ist
es... Naja, das war, ich weiß nicht, ob es jetzt noch hierher gehört, aber wir sind mit dem Handwagen, meine Großmutter und ihre Mutter, die war damals 86, die haben wir mehrmals verloren vom Handwagen. Und dann hat Oma ihre Mutter genommen und ist wieder zurückgegangen. Und wir mit Mutter wollten eigentlich nach Halbe. Mhm. Bloß gut, dass wir es nicht geschafft haben.
Ja.
Wir sind dann bloß bis Guru gekommen. Und das ist dann noch wieder eine andere Geschichte, was dann passiert ist. Ne? Aber
wieso meinten Sie gerade bloß gut, dass es nicht geschafft
hat? Weil Halbe war ein großer Kessel gewesen.
Ja, das war der große Kessel. Und ist auch ein riesengroßer Friedhof. Da sind viele Menschen kaputt gegangen.
Ja.
Da war eine Schlacht noch.
Ja. Also es war ja auf dem Weg nach Berlin, hatte ja so 3 Einflugschneisen. Das war der direkte Weg, der über die Seeloer Höhen dort geführt hatte. Ja. Da ist mein Opa zum Beispiel gefallen in den letzten Kriegstagen im April. So ein Teil ist von Norden dann reingekommen. Über Greifswald wurde zum Beispiel unzerstört übergeben. So ein Teil war hier im Süden. Das ist jetzt hier was Cottbus, auch mein Heimatort Altdöbern. Spremberg wurde ja zur Festung dort erklärt. Ja. Also da waren einige Sachen dort da gewesen. Und Halbe war eine sehr, sehr große Schlacht gewesen. Ja. Da sind zigtausende Soldaten ums Leben gekommen. Und da ist ja auch dieser zentrale...
So ein riesengroßer Friedhof.
Da genau, zentrale Friedhof hier für Brandenburg, Berlin. Ja. Und da wird auch bis heute noch umgebettet, wenn man irgendwo noch Kriegstote findet. Dann werden die in Halbe dann wirklich dann zur letzten
Ruhe. Vor allem in den Jahren, wo der märkische Bote schon mal darüber berichtet hat, hatte ich die Frage damals gestellt. Ich weiß nicht, was mit den Menschen dort in dem Bunker passiert ist, weil alle drei Eingänge mit Bomben getroffen worden sind und die drei Häuser waren auch kaputt, die dort standen. Ich habe hier ein Bild mit. Und da hat dann mein Namensvetter, der Pfarrer Rode, hat dazu sich geäußert und hat gemeint, man hat die Menschen dort retten können, die dort in dem Bunker waren, weil wir ja dann nicht mehr da waren. Nach dem Angriff.
Da waren Sie Schulkind, da haben Sie ja richtig bewusst das erleben können. Nicht?
Ich habe alles erlebt und auch die Nachkriegszeit. Dann, wir waren ja über 40 Kinder in einer Klasse. Das war schon, ja.
Was war denn das überhaupt für ein Tag, der 15.
Februar? Donnerstag.
Das war ein Donnerstag, aber jetzt vom Wetter her war der
auch... War genauso, es war ein wunderschönes Wetter. Meine Mutter hatte auf dem Gaskocher Erbsen stehen, es sollte Mittag Erbsen geben, die sind alle verstaubt nachher. Ja, es war ein wunderbares Wetter, ja, aber eben leider so geendet, nicht, dass Cottbus dunkel war.
Ja, es wird von vielen Zeitzeugen als frühlingshaft beschrieben, die Sonne schien und so, sind sich die meisten doch einig.
Ja, ich krieg richtig, ich weiß gar nicht, was ich da groß sagen soll, das kriegt man alles so nicht in der Schule.
Nein, erzählt. Das ist ja auch, deswegen bin ich ja auch dafür, dass man noch Zeitzeugen gerade sowas auch nochmal aufzeichnet, um das mal deutlich zu machen. Ich meine, ich habe mich mit meiner Oma, die hat da in Lauter gewohnt. Lauter war die Aluhütte, war kriegswichtige Produktion. Ja, Kraftwerk, Aluhütte, ne? Und dort wurde stark bombardiert auch dort, war großes Kriegsgefangenenlager dort, Zwangsarbeiter waren da auch sehr viele eingesetzt, ja, und die hat mir dann auch immer berichtet, was dort an Luftangriffen dort war. Also die heute den Krieg verherrlichen, die wissen gar nicht, was eigentlich das bedeutet hat für die Menschen, die darunter gelitten haben und so
weiter. Ich möchte bloß kurz nochmal erwähnen, nachdem sich das Leben wieder normalisiert hatte und wir in die Schule gegangen sind, da war das erste Mal Feuerwerk in Cottbus auf dem Pressefestgelände, was heute das Bugergelände ist. Ja. Und zum Schluss sind ja immer diese Knaller, nicht?
Ja.
Und ich musste mich hinducken, die Ohren zu halten, weil ich dachte, es geht wieder los. Und damals gab es keine Betreuung irgendwie, psychologische Betreuung oder so. Und das habe ich lange zu tun damit noch gehabt. Ich bin nie gerne zum Feuerwerk gegangen. Nicht?
Ja. Ist das bis heute noch so?
Jetzt hat man sich dran gewöhnt.
Ja. Naja, aber das ist ja auch...
Aber nochmal, wenn man so darüber nachdenkt und gerade vor unserem Gespräch, es ist eigentlich ein Wunder. Links und rechts brannten die Häuser, gegenüber alles zerstört, genau die drei Eingänge zerstört. Es ist... eigenartig, dass dieses einzige Haus in der Teamstraße 131 stehen blieb, die 130, die 132, 133 kaputt waren, gebrannt haben.
Steht das Haus noch?
Dieses Haus wurde in den 60er Jahren abgerissen. Da ist heute die Staatsanwaltschaft.
Dort. Ah, okay, alles klar.
Wissen Sie, ich habe über die Straße, da waren 30 Meter, war der Bunker und schräg rüber 50 Meter war die Lutherkirche. Also war alles dicht bei uns da. Ne?
Robert, wie hat sich denn das Stadtbild nach dem 15.02. Geändert? Wir hatten das ja mal so ein bisschen angerissen gehabt. Was ist denn, sag ich mal, so eine richtige Kartografierung hat es noch nicht gegeben. Das wird also nochmal Aufgabe auch der städtischen Sammlung sein, sich diese Aufgabe anzunehmen. Aber was ist denn da um den Bahnhof herum direkt zerstört worden? Vielleicht mal Herr Rode, weil das sind ja der Forscher und der es selbst erlebt hat.
Ich bin in der Lutherschule gegangen und habe auch in der Teamstraße gelernt, bei der Firma Deisler. Und damals teilte sich bei der Vulkanisierwerkstatt Hoffmann, das war kurz vor der Karlauer Straße, die Teamstraße. Der Hauptteil ging zur Bahnhofsbrücke hoch und der untere Teil ging bis zur Görlitzer Straße. Also es wurde die Großenhainer Straße passiert. An der Ecke war eine Gaststätte, Großenhainer Hof. Und dann endete diese Teamstraße dort, dieser untere Teil am Deutschen Haus. Und da waren dann schon die Bahnschienen, weil ja die erste Brücke da war. Und dieses ganze Eck ist ja heute praktisch die Kreuzung am Bahnhof. Das ist alles weg, was damals so prägnant war, dieses Viertel so.
Also das ist, glaube ich, auch das, was sich am meisten geändert hat. Die Flieger kamen ja aus dem Süden und die Südstadt ist eigentlich am meisten betroffen gewesen. Ja. Das Ziel war der Cottbuser Bahnhof als Drehkreuz praktisch an die Ostfront, aber auch als Drehkreuz zurück nach Berlin. Also wir haben es ja gerade schon thematisiert. Das hat ja auch mit dem Marsch auf Berlin zu tun, die Lage von Cottbus. Und da wurde der Cottbuser Bahnhof einfach als sehr wichtiges Ziel erachtet. Und deswegen war eben auch das Hauptziel der Bahnhof. Aber die ersten Bomben fallen in die Südstadt. Wir haben im Branitzer Park, da gab es ja
genau,
vor zwei Jahren ein richtig sehr spannendes Projekt, wo man geguckt hat, wo sind da noch die Krater gewesen.
Dann, darf ich mal unterbrechen, ja, das war ganz schlimm. Auf dem Bahnhof stand ein Militärzug, ein Lazarettzug und Flüchtlinge.
Ja.
Und da hat es voll getroffen. Nicht? Und auch der Spreewaldtunnel war voll mit Menschen. Nicht? Also es war schlimm.
Ja, wir haben ja seit Monaten praktisch in diesem Jahr Flüchtlingstracks, die vor der Ost- oder vor der Front praktisch fliehen, versuchen wegzukommen. Ja. Die hängen im Cottbuser Bahnhof fest. Aufgrund von fehlenden Loks werden die Züge auch nicht rausgebracht, sondern es steht da wirklich ein Lazarettzug vom Klinikum, es steht dort ein Munitionszug, es stehen dort Soldaten, es stehen dort Flüchtlinge oder Geflüchtete. Und um 12.08 Uhr, das hatte der Herr Bogatsch auch einen Zeitzeuge, mit dem ich mal sprechen durfte, der am Schillerplatz wohnte, der berichtete das dann auch, gab es einen Riesenhieb, da ist praktisch der Munitionszug explodiert. Und
das war eben, das, wo die Druckwellen
kamen, genau, und so weiter. Und da war die Druckwelle bis zum Schillerplatz zu spüren, da flog wohl die Hauswand auch weg und alles. Also es muss ein ganz, ganz extremer und schlimmer Moment gewesen sein. Und wenn man mal so guckt, es gibt der Hauptbereich, der zerstört wird, ist der gesamte Bereich der Südstadt, Finsterwalder Straße, Rehschener Straße, genau, Leipziger.
Fetschow.
Genau, das sind so die Orte der Operationssaal des Klinikums, kriegt einen Volltreffer. Dort sterben alle Operationsschwestern und Ärzte, was ja auch ein sehr, sehr wichtiger Ort ist, gerade nach so einem Angriff. Und es gibt dann einzelne Bomben, die auch in die Innenstadt fallen. Der Berliner Platz wird getroffen, die Spremberger Straße wird getroffen. Ganz zentral auch für die Cottbuser.
Weiße Ross hier am Berliner Platz, dieses große Hotel.
Ganz alte Gebäude noch. Sicherlich auch ein ganz zentraler Ort ist die heutige Blechengrundschule, bei der auch noch ein Stück vom Flügel fehlt. Und da gibt es auch ganz interessante Zeitzeugenberichte, die einfach auch beschreiben, das war ein Ort, wo Flüchtlinge praktisch untergebracht waren, die sich im Keller versteckt haben und die Bombardierung ist zu Ende. Und es klettert so ein kleiner Junge aus dem Fenster raus und steht direkt im Bombentrichter. Also wenn da der Wind noch anders gestanden hätte, hätte es auch diesen Ort völlig zerstört. Das ist ja auch das, was Herr Rode gerade so eindrucksvoll erzählt hat, dass es auch teilweise Glück war, dass die Leute einfach überlebt haben, dass sie dieses Inferno da überlebt haben. Und so gibt es halt ganz viele Orte, die zerstört werden. Und das endet ja nicht am 15. Februar, gerade die Front rückt immer näher. Man hört ab Januar, hört man das Donnergrollen von der Front. Und dann setzen Tieffliegerangriffe ein. Es setzt die Artillerie ein, die praktisch auch auf die Stadt schießt. Auch Cottbus war als Festung ausgeschrieben. Dann werden Gebäude zerstört, also Infrastrukturen, auch von den eigenen Einheiten, die nach dem Motto verbrannte Erde nichts übrig lassen sollten. Und so sollte zum Beispiel auch das Staatstheater gesprengt werden, das Munitionslager war. Aber Gott sei Dank beim Eintreffen der Sowjetarmee hat man das eben nicht gemacht. Da gab es dann mutige und tapfere Soldaten, die gesagt haben, ich mache das jetzt nicht. Zumal man wenige Wochen vorher noch standrechtliche Erschießungen am Schillerplatz durchgeführt hat für Deserteure und so. Also da haben sich auch die Soldaten natürlich...
Sie sagten vorhin, wenig Männer. Es gab ja den Volkssturm.
Genau,
Und mein Großvater war auch da, der war also auch nicht zu Hause. Der war auch im Einsatz. Irgendwo weiß
hat
ich
der
nicht.
Das überlebt? Oder?
Mein Großvater, der hat das
noch erlebt. Ja. Was war denn der Volkssturm?
Volkssturm.
Das war so,
Das dritte Ersatzheer, muss man sagen, wo Kriegsinvaliden ältere Menschen, die älter als 65 sind.
Wissen Sie, so ungefähr zur DDR-Zeit die Kampftruppen. So
ja.
Kann. Ja, das bin ich leider auch.
Das, ist auch, das weiß ich auch schon nicht mehr. Also man sieht, wie schnell die Zeit jetzt hier in den Jahren gerollt ist. Nicht? Also das war so das letzte Aufgebot, was man bringen konnte, wollte. Im Prinzip sinnlos. Es war wirklich ein Menschenverheizen dann zum Schluss so,
das
gewesen.
Das war zuletzt war es.
Nicht? Das muss man so einfach sagen. Ja. Wenn man sich auch mal mit Flüchtlingen unterhält, die wirklich jetzt hier aus Schlesien gekommen sind oder aus Pommern und so, den damals deutschen Gebiet, heute größtenteils Polen, ja, die waren meistens sogar schon durch oder waren eben auf Zügen, wie hier auf dem Bahnhof und warteten auf ihre Weiterreise. Das ist ja auch, was zwei Tage vorher in Dresden passiert war, war ja auch voll diese voll Stadt, das hat meine Oma mir mal erzählt, voll mit Flüchtlingen dort gewesen, ja, die ja gerade aus Schlesien gekommen sind. Dresden Eisenbahnknotenpunkt wie Cottbus, also sehr viele Parallelen und waren natürlich dann auch ein Angriffsziel dort gewesen, um weiter den Widerstandswillen zu brechen und so weiter.
Hat man nicht in Dresden noch Phosphor eingesetzt?
Da war richtig Brandbomben und so weiter. Frauenkirche, die ja ausgebrannt ist, weil man dort zum Beispiel Archivgut gelagert hatte, nämlich Filmrollen. Ja. Und durch diese Brandbomben ist die ist nicht durch Bombeneinwirkung wohl zu Schaden gekommen, die Frauenkirche, sondern mehr durch die Brandbomben, weil es gebrannt hat und dann ist die Kirche in sich zusammengestürzt. Nicht? Also Dresden ist auch ganz schlimm. Und wenn man heute mit offenen Augen mal einen Cottbus aus dem Bahnhof Richtung Senftenberg fährt, sieht man ja eigentlich an alten Gebäuden gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Das alte Bahnhofsgebäude ist weg. Ach, ja, wir haben noch den Spreewaldbahnhof hier, das kleine Gebäude dort. Nicht? Das ist noch übrig geblieben. Und die beiden Hochspeicher, die noch dort sind.
Und der Großenhainer Bahnhof.
Der Großenhainer Bahnhof, ja, genau. Das, wo man jetzt hier im Tunnel dort rauskommt. Ja, der Großenhainer Bahnhof, dann geht man ja dort vor an die Kreuzung. Und dort sieht man ja dann schon noch den Spreewaldbahnhof. Und das Bahnhofsgebäude, ja, und die beiden Hochspeicher, alles andere ist ja doch platt gemacht. Da ist ja nichts mehr und das hat nichts damit zu tun, dass die DDR das platt gemacht hat. Da ist sehr vieles durch den Bombenangriff einfach.
Vielleicht ganz kurz noch nach dem Krieg, die Schulklassen, wir waren über 40 Kinder, nicht durch die Flüchtlinge von überall, alle Altersgruppen, das hat sich dann erst nach einem Jahr so gelichtet, da wurden dann die Altersklassen zusammengesetzt. Das war schlimm, nicht? Und
aber zum Thema Schulklassen, wie war denn das? Also es war ja die NS-Zeit. Wie war denn da der Schulunterricht?
Ich kann mich noch erinnern, früh musstest du raus aus der Bank, wenn der Lehrer reinkam und stramm Heil Hitler sagen. Und wenn du es nicht geschafft hast, hat sich der Lehrer, der es nicht geschafft hat, am Arm genommen und ist 2-3 Mal mit dem durch den Gang gerannt und hat dann nochmal uns hinsetzen lassen und dann mussten wir aufstehen. Oder meine Schulmappe war neu. Und ich habe sie nicht gleich richtig aufgekriegt. Gab es denn auch Zünder?
Also es war schon damals schon ein bisschen militärisch gedrillt und so weiter. Das muss man schon sagen. Nicht?
Und wie hat sich Ihr Leben nach dem Bombenangriff weiterentwickelt?
Naja, ich habe dann nach der Schulzeit den Beruf eines Möbeltischlers gelernt und habe diesen Beruf im Privatsektor 17 Jahre ausgeführt. War dann zum Wohnungsbaukombinat Cottbus gegangen, war da noch 3 Jahre in der Brigade und habe dann einen zweiten Bildungsweg über die Volkshochschule und der Ingenieurfachschule für Bauwesen hier in Cottbus mein Ingenieur gemacht. Und bin dann 1976 Ingenieur geworden. Naja, und ja, wenn ich das noch sagen will, ich habe mich auch sehr viel im gesellschaftlichen Leben beteiligt, habe im damaligen Wohnbezirk, wo ich verheiratet war, den ganzen Sport in Cottbus aufgebaut. War einmalig hier im Cottbus. Und bin Mitbegründer des Fußballkreises Niederlausitz und auch Mitglied des Verbandsgerichtes des Fußballlandesverband Brandenburg. Und jetzt im hohen Alter mache ich noch im Seniorenbeirat mit und bin da zweiter Vorsitzender. Leider können wir zurzeit nicht aktiv werden wegen der Pandemie. Ja.
Und was hat Sie dazu bewogen? Sie sind ja aus Cottbus quasi geflüchtet nach dem Bombenangriff. Was hat Sie denn dazu bewogen, wieder nach Cottbus zurückzukommen?
Naja, meine Großmutter hatte ja bloß ein kleines Haus und 2 Stuben und eine Küche. Und wir wollten wieder nach Hause. Und die erste Zeit sind wir ja auch von Klingangl gelaufen bis zur Schule, bis sich das denn, unser Haus war ja ziemlich auch beschädigt, ist ja klar. Und das erste Weihnachten praktisch 45 haben wir nur im Kinderzimmer gesessen, weil die Fenster alle noch kaputt waren, waren nur mit Igelit, also so ein Kunststoff, vernagelt und undichte, das Dach war zu machen und ja, fast ohne Heizung haben wir da gesessen und Weihnachten gefeiert, nicht? Alleine mit Mutter und meinem Bruder. Ja, das war eine schöne Zeit. Aber wir haben was draus gemacht, wir waren erfinderisch. Ich habe damals schon zeitig angefangen mit ein paar Kindern aus der Nachbarhäuser, haben wir mehr, also so Märchen gespielt im Kuhstall. Da war in dem Grundstück 130 war ein Hinterhaus und im Kuhstall, da haben wir Märchen für die Kinder gespielt und Weihnachtsmann und Christkind gespielt für die alten Leute. Das hat man schon damals schon gemacht. Nicht? Und wir hatten den Kuhstall voll Zuschauer mit Kindern. Nicht? Das war damals was, nicht wahr? Alles improvisiert. Nicht? Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir, was wir für Sachen da hatten anzuziehen. Jedenfalls, sie waren bei der Sache, die Kinder. Ja, man hat vieles gemacht und auch, es gab ja kein Spielzeug und so. Und sind wir zum Schrottplatz gegangen und haben uns da alte Fahrradreifen genommen, die vorangetrieben mit einem Stock oder kleine von Kinderwagenrädern, die haben wir dann geführt mit einem Stab und gekreiselt. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob Sie das kennen.
Kreisel. Ja, ein Kreisel, klar.
Naja, es war eine anstrengende Zeit und vor allen Dingen muss ich da auch an meine Mutter denken, die praktisch eine Trümmerfrau war, die musste das alles damals mit aufräumen, die ganzen Ruinen da beseitigen. Die Loan ging da über den Platz und da war eine schwere Arbeit.
Hm. Ja. Was macht das denn mit Ihnen, jetzt über die Geschehnisse zu sprechen?
Ich kann nur sagen, immer wieder mahnen und dass sich das nicht wiederholt. Wir sind ja wieder jetzt zur Zeit so weit, um Gottes Willen vernünftig bleiben. Und sowas mitzuerleben, wünsche ich keinem. Gott sei Dank hat man keinen persönlichen Schaden oder Mutter oder Bruder hat nicht verloren dadurch, aber viele haben ja dadurch auch Familie verloren, nicht? Und das darf ich nicht wiederholen. Und das hat mich geprägt später. Ich habe immer an dem Tag innegehalten um 12 Uhr und habe an diesen Tag gedacht, an diese Stunden. Ja, und es war schon bewegt. Also irgendwie, ich war auch dann mal in der Kirche, da in der Lutherkirche, wenn es mal sich eingerichtet hat. Und ja, das ist.
Ich denke mal, dem kann man fast gar nichts hinzufügen, was unser Zeitzeuge Joachim Rode zum Abschluss gebracht hat. Wir sollten uns nur in Erinnerung rufen. Wir haben hier in Europa 77 Jahre Frieden. Und das ist ein unwahrscheinlich langer Zeitraum, aber auch ein kurzer Zeitraum, wenn man mal bedenkt, wie dass Herr Rode damals noch ein kleiner Junge war, heute im gesetzten Alter, dass eben eine ganze Generation bis heute noch mit diesen Geschehnissen lebt. Und insofern, ja, würde ich mir sehr wünschen, dass die Cottbusserinnen und die Cottbusser einfach an jedem 15. Februar gegen 12 innehalten und sich dessen gewahr sind, dass wir hier weiter in Frieden leben können und alles dafür tun, dass dieser Frieden erhalten bleibt, gerade jetzt aktuell mit dem Blick auf die Ukraine und den Auseinandersetzungen zwischen der NATO und Russland. Also nie wieder Krieg, nie wieder Bomben. Und da muss man auch mal uns immer wieder in Erinnerung rufen, gerade die Schilderungen, die Herr Rode gemacht hat, wie er als Kind dann Spielzeug sich aus Schrotthaufen zusammengesucht hat. Mein Gott, jetzt die Pandemie, die wirklich schlimm ist, mit allen Auswirkungen. Ja, aber wir haben alles noch nach wie vor noch vor uns oder es ist noch mit uns, im Gegensatz zu dem, was diese Generation erleben musste. Und insofern gedenken wir der Toten, gedenken wir auch derer, die flüchten mussten und wünschen wir uns allen, dass die nachfolgenden Generationen weiter den Frieden erleben können, wie ich ihn erlebt habe, wie Robert Püschel oder auch Sie, Maike.
Dankeschön.
Ich möchte mich auch bedanken, dass ich ja die Möglichkeit hatte, mich zu äußern und darüber meine Erfahrung hier mal kundzutun. Danke.
Sehr gern. Kennt auch ihr solche Geschichten, wie sie Herr Rode gerade erzählt hat? Vielleicht haben euch ja eure Großeltern schon einmal was von dem Bombenangriff berichtet. Solche Zeitzeugenberichte sind übrigens von großer Bedeutung und sehr begehrt. Wer seine Geschichte für die Nachwelt aufbewahren möchte, der kann sich auch gern immer an unsere städtischen Sammlungen wenden. Dort gibt es bereits eine Auswahl an Zeitzeugenberichten, die nur darauf warten, von euch gelesen zu werden. Vielleicht nehmt ihr euch ja genau dafür heute mal die Zeit und gedenkt den Opfern vom 15. Februar 1945. Und somit verabschieden wir uns aus dieser Sonderfolge und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, der Kottbusser Podcast, Kutscher putz den Kottbusser Podcast, Kutschkasten.